Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, drei Theologen fahren mit einem Boot über den Bodensee. Einer von ihnen glaubt an Wunder, zwei nicht. Es ist Hochsommer, die Sonne brennt unbarmherzig auf die geistliche Bootsbesatzung. Nachdem die Hitze zu groß geworden ist, sagt der, der an Wunder glaubt, Freunde, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe jetzt zum Kiosk und hole uns etwas zu trinken. Sprach's, steigt über die Bootskante, geht auf dem Wasser zum nächsten Kiosk, kauft ein paar Flaschen und kehrt über das Wasser wieder zum Boot zurück. Nach kurzer Zeit sind die Flaschen leer, die Sonne brennt immer noch. Der zweite Theologe steigt nun aus dem Boot, geht über das Wasser zum nächsten Kiosk, holt ein paar neue Flaschen. Auch er kehrt wieder über das Wasser in das Boot zurück. Der dritte Theologe ist schwer beeindruckt. Nachdem die letzte Lieferung wieder ausgetrunken ist, will er sich nicht lumpen lassen. Er steigt über die Bootskante und versinkt im Wasser. Der zweite Theologe schaut ihn an, der an Wunder glaubt, und fragt, hey, hast du ihm nicht gesagt, wo die Steine sind? Antwort, welche Steine? Man muss die Geschichte nicht so ernst nehmen, aber sie zeigt sehr schön, wie die Situation der Theologie in Deutschland ist. Bei vielen Theologen ist es eigentlich ausgeschlossen, dass es Wunder gibt. Dass Jesus, wie wir gerade gesungen haben, über das Wasser geht zum Beispiel. Oder eben auch Petrus, der das dann auch konnte. Oder dass Jesus wirklich auferstanden ist, also nicht nur so in Gedanken, sondern wirklich. Ich frage Sie und euch, glaubst du an Wunder, so richtig real, dass Jesus was tun kann, was menschlich eigentlich gar nicht geht? Ich vermute, viele werden sagen, ja, das tun wir. Ich frage das auch, wenn wir darüber sprechen, auch im Konfirmandenunterricht immer. Und da freue ich mich, dass die meisten Konfirmanden sagen, ja, wir glauben das. Also offenbar haben die Konfirmanden mehr Glauben als viele Theologen. Nun ist das Problem bei uns persönlich oft ein anderes als in der Theologie. Wie gesagt, ich glaube, viele von uns, die wir jetzt hier sind, glauben ja daran, dass Gott, dass Jesus Wunder tun kann. Aber mancher denkt, ich würde ja so gerne mal ein Wunder erleben. So richtig erleben, vielleicht, dass ich plötzlich gesund werde. Aber ich bete und bete, andere beten mit und die Krankheit bleibt. Dann halten wir zwar theoretisch daran fest, ja, Wunder können passieren, aber dann fällt es schwer zu sagen, ja, in meinem Leben hat Gott Wunder getan. Können Sie, kannst du das sagen? In meinem Leben hat Gott Wunder getan? Wenn das so schwer ist, das zu sagen, dann kann es eine Hilfe sein zu fragen, was ist eigentlich ein Wunder? Ist ein Wunder nur das, was gegen die Gesetze der Naturwissenschaft spricht? Oder gibt es auch anderes, was wir als Wunder bezeichnen können? Lesen wir dazu den für heute vorgeschlagenen Predigttext. Wir haben ihn ja eben schon sehr schön gesehen. Jetzt die Version aus der Bibel, Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, also Paulus und Silas, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Amen. Überschrift über die Predigt heute. Gott tut Wunder, manchmal anders, als wir denken. Schauen wir uns das an. Drei Formen des Wunders sehen wir hier in unserer Geschichte. Das erste, Gott schenkt eine positive Einstellung. Eine positive Einstellung. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Paulus und Silas gefühlt haben im Gefängnis damals? Der Rücken schmerzte noch von den harten Schlägen, die sie bekommen hatten. Wahrscheinlich waren die Körper blutverschmiert. Dann landeten sie, wie es hier heißt, im innersten Gefängnis. Wahrscheinlich eine Erdhöhle, wo es völlig dunkel war. Außer ein paar Ratten, nichts Lebendiges. Dagegen sind unsere Gefängnisse reine Luxushotels. Die Füße waren in den Block gelegt, erfahren wir hier, Vers 24. Der Block war nicht nur ein Sicherheitsinstrument, also dass sie nicht abhauen konnten, sondern der Block war auch gleichzeitig ein Folterinstrument, denn die Beine wurden in einer besonders schmerzhaften Position fixiert. Tja, was mögen Paulus und Silas gedacht haben? Wenn wir an ihrer Stelle gedacht hätten wir vielleicht gedacht, diese Schweine haben uns hier eingelocht, obwohl wir da nichts Schlimmes getan haben. Paulus hatte ja nur eine Frau von einem bösen Geist befreit. Daraufhin hat es Unruhe gegeben in der Stadt und man hatte eben Paulus und Silas gefangen gesetzt. Menschlich wäre es völlig verständlich gewesen, wenn sie wütend gewesen wären. Vielleicht hätten wir an ihrer Stelle auch Gott angeklagt und gesagt, ha, wie kannst du das nur zulassen? Wir wollten was für dich tun und jetzt sowas. Jetzt sitzen wir im Gefängnis. Dabei haben wir doch nur deinen Willen getan. Erstaunlich, dass von solchen Gedanken nichts in unserem Text steht. Gar nichts. Wir wissen nicht, was sie gedacht haben. Aber das ist doch nicht so wichtig, was zuerst so war. Wichtig ist das, was dann zu Mitternacht passiert, also wahrscheinlich nach einigen Stunden. Da beteten sie und lobten Gott, steht hier, Vers 25. So laut, dass das die anderen sogar hörten im Gefängnis. Wahrscheinlich haben sie Psalmen gesungen, wir haben ja auch schon gehört, die Psalmen sind Lieder und viele sind Loblieder. Wahrscheinlich waren das die sogenannten Halal- und Halleluja-Psalmen, die wurden damals zu Anlässen des Lobes gesungen, die Psalme 113 bis 118. Wie kamen Paulus und Silas dazu? Ich glaube, dass ihnen menschlich überhaupt nicht zum Loben zumute war. Wie gesagt, es steht hier Mitternacht, also wahrscheinlich waren schon einige Stunden vergangen, seitdem sie da im Gefängnis saßen. Sie hatten nicht sofort angefangen zu sagen, ach, wir sind im Gefängnis, Halleluja. Ich kann mir vorstellen, sie haben gebetet in den Stunden vor Mitternacht. Vielleicht gebetet, Herr, wir verstehen das nicht, warum wir hier sitzen, hilf du uns. Und Gott hat geholfen. Zuerst auf eine Weise, ja, die eher ungewöhnlich ist. Nicht dadurch, dass er sie aus dem Gefängnis rausgeholt hat, das kommt später, sondern indem er ihnen die Kraft gegeben hat, Loblieder zu singen. Und das hat ihnen wieder Hoffnung gegeben, hat ihnen Mut gemacht. Und auch das ist schon ein Wunder. Dass ein Mensch in einer solchen Situation nicht nur jammert, nicht nur klagt oder stumpf das Leiden erträgt, sondern Gott lobt. Und mein Eindruck ist, so eine andere Einstellung zu den Dingen zu haben, gerade in einer ganz schweren Situation, das ist auch schon ein Wunder. Ein Wunder, das vielleicht sogar viel mehr ist als äußere Veränderungen, so schön die sind, so sehr wir die uns oft wünschen. Ich erlebe Menschen, die äußerlich scheinbar alles haben, die gesund sind, die keine größeren Sorgen haben, aber trotzdem wirken sie irgendwie immer missmutig und unzufrieden. Gibt immer irgendwas auszusetzen. Und dann erlebe ich andere, die haben es wirklich schwer. Die sind vielleicht krank, haben Schmerzen, sind in Trauer oder haben sonst irgendwelche großen Probleme. Aber sie halten sich an Gott. Und das hilft ihnen trotz allem, eine positive Einstellung zum Leben zu haben. Und das merkt man ihnen auch an. Das sieht man den Gesichtern an. Was meint ihr? Wem geht es besser? Der, der äußerlich alles hat und unzufrieden ist? Oder der, der es äußerlich schwer hat aber durch Gott sein Leben positiv sehen kann? Die Antwort, denke ich, ist klar. Und darum ist das schon ein ganz großes Wunder, wenn Gott das schenkt, diese positive Einstellung. Und was dabei hilft, das sehen wir hier, das Lob Gottes. Wie wäre es, das mal auszuprobieren? Vielleicht ist jemand hier, der auch denkt, ich bin gerade so in einem Gefängnis, jetzt nicht wörtlich, so schön, dass wir gleich wieder aufstehen können, aber so in einem Gefängnis voller Sorge, voller Angst, voller Not, voller Schmerzen, irgendwas kommt auf mich zu, was auch immer. Wie wäre es, trotzdem Gott zu loben? Ja, warum denn? Es gibt doch nichts zu loben in meinem Leben, sagst du vielleicht. Gott zu loben, aber einfach, weil er Gott ist. Weil er dich geschaffen hat. Weil er dir ganz nahe gekommen ist durch Jesus. Weil Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Weil wir im Glauben an ihm Hoffnung auf ein ewiges Leben haben, wo es alle Schmerzen, alle Gefängnisse, die uns jetzt so innerlich beschäftigen, nicht mehr geben wird. Grund zum Loben gibt es für Christen immer. Und das hilft, auch manche Schwere leichter zu tragen, auch wenn ich mich gerade im Gefängnis fühle, vielleicht im Augenblick keinen Ausweg sehe. Manche kennen noch den Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der hat dieses bekannte Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal, kann ich übrigens sehr empfehlen, nach der Bibel das meistverkaufteste christliche Buch. Wer es mal haben möchte, ich habe noch ein paar, gerne auf mich zukommen. Wilhelm Busch lebte in der Zeit der Nazis in Deutschland und weil er eben klar zu Jesus stand, gab es Probleme und dieses führte ihn auch immer wieder ins Gefängnis. Und er schreibt in diesem Buch, Hier ist unser Schicksal, über seine Erfahrung im Gefängnis, die vielleicht dem, was Paulus und Silas erlebt haben, nicht so unähnlich ist. Er schreibt, wir kamen damals nie in ordentliche Gefängnisse, sondern in die Gefängnisse der Staatspolizei. Das waren Gefängnisse besonderer Art. Ich hatte meistens mit einer Ausnahme eine Zelle, die so schmal war, dass ich, wenn ich die Arme anwinkelte, schon an die Wand stieß. Oben war ein Fenster. Zwei Schritte hin, zwei Schritte her. Da wären sie nach 2 Tagen wahnsinnig. Nichts zu lesen, kaum zu essen. Ich dachte, ich wäre verrückt in dieser Zelle. Doch dann erlebte ich immer dasselbe, dass mir nämlich an der Grenze des dunklen Reiches aufging. Mensch, du gehörst doch dem, der dich erkauft hat und Gott lässt sein Eigentum nicht los. Ich kann es nur so ausdrücken. Dann kam Jesus zu mir in die Zelle, in diesen schmutzigen Gestapo-Zellen. Da verlieren sie alle Schwärmerei. Da lernen sie die Realität. Da lernt man sein eigenes Herz kennen. Ich habe Zeiten erlebt, in denen Gott mir alle meine Sünden vorhielt, in denen ich sah, wer ich bin, ein verlorener Mensch. Aber dann sah ich Jesus, für mich gekreuzigt, und er kam zu mir. Als meine Frau mich einmal sprechen durfte bei einer Verhaftung, sagte sie, wie siehst du denn aus, bleich, unrasiert und mager? Da sagte ich, Moment mal, um euch muss man Angst haben. Wie viel Zeit habt ihr zum Beten? Wie viel Zeit hast du, um Gott zu loben? Mein Tagesablauf ist so, von 7 bis 8 Uhr Gott loben, von 8 bis 9 Uhr Fürbitte tun für andere, von 9 bis 10 Uhr mir die Psalmen hersagen, die ich kenne, und von 10 bis 11 Uhr mache ich Tonübungen, damit ich nicht einroste. Von 11 bis 12 Uhr fange ich wieder an, Gott zu loben. 3-mal am Tag, 1 Stunde Gott loben. Meine Zelle war voll der Herrlichkeit Gottes. Ich sagte, um euch muss man Angst haben, die ihr mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes nicht mehr rechnet, nicht um mich. Soweit Wilhelm Busch. Ich finde das beeindruckend, dass er das so erlebt hat, wie Paulus und Silas, mitten in dieser schrecklichen Zelle, Gott loben, weil er da ist, gerade in einer solchen Situation da ist. Und das möchte ich Ihnen und dir zusagen, wenn du dich auch gerade im Gefängnis fühlst, er ist jetzt bei dir. Du kannst mit ihm reden, du kannst ihm die Ehre geben, kannst ihn loben. Und das gibt eine neue Perspektive, eine neue Einstellung, dass ich wegschaue von mir, von meinen Problemen, von meinen Sorgen und Ängsten auf ihn, der alles kann und der bei mir ist. Und besonders gut ist das Singen. Singen soll ja sogar therapeutische Wirkung haben. Wenn einer Loblieder singt, ist das gut für Leib und Seele. Wie heißt es so schön? Loben zieht nach oben. Und so ist es gut, ein paar Loblieder auch zu kennen. Viele, die schon älter sind, kennen Lieder oder auch Verse, die sie mal im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt haben. Und liebe Konfis, auch wenn es manchmal nervig, stressig ist, schön, dass wir das miteinander machen können, dass ihr euch darauf einlasst. Ja, es ist hilfreich, Lieder zu kennen, Texte zu kennen, Psalmen zu kennen, gerade in Situationen, wo man ganz unten ist, dass sie wirklich im Herzen sind. Im Englischen heißt auswendig lernen übrigens learning by heart, also im Herzen lernen. Und schon oft haben mir Leute das erzählt, dass ihnen das hilft, in einer ganz schweren Situation Psalmen, Lieder zu kennen. Wir haben schon gehört, der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr Kantate, heißt Latein auf Deutsch, singt. Also der Sonntag möchte uns ermutigen, Gott zu loben. Und das kann eine Form sein, wie Gott Wunder tut, indem er uns hilft, gerade auch in schweren Zeiten, eine positive Einstellung zu haben, zum Beispiel, indem wir Loblieder singen. Und dann kann es oft schon viel besser gehen, auch wenn sich äußerlich vielleicht noch gar nichts verändert hat. Das ist die erste Form des etwas ungewöhnlichen Wunders. Eine zweite Form, wie Gott Wunder tut, auf ungewöhnliche Weise. Gott wirkt durch Zufälle. Auf einmal in so einer Geschichte kommt ein Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses wackeln, die Türen springen auf, die Gefangenen sind frei. Wir lesen es in Vers 26. Die Römer, die waren Spezialisten darin, Gefangene sicher wegzuschließen. Und sie waren auch Spezialisten darin, Menschen zu quälen. Nicht das Kreuz, eine Folterstrafe und hier dieser schreckliche Block hier, wo man die Füße mit Schmerzen einschließt. Aber das Erdbeben ist stärker. Wir sehen, da wo Gott eingreift, ist er immer stärker. Stärker als alle Gefängnisse, egal wie sie aussehen, ob sie aus Mauern sind oder aus Gedanken. Gott ist stärker. Hier geschieht tatsächlich ein Wunder. Nun kann man aber sagen, was ist eigentlich das Wunder? Das Wunder ist nicht unbedingt dieses, dass es ein Erdbeben gibt. Kleine und größere Erdstöße sind und waren in der Gegend damals nichts Besonderes. Aber dass das Erdbeben ausgerechnet zu der Zeit geschieht, wo Paulus und Silas da sitzen, wo sie gerade Loblieder singen, das ist ein Wunder. Und dass dieses Erdbeben auch stark genug war, sie zu befreien. Ja, warum kommt ausgerechnet an dieser Stelle das Erdbeben? Man könnte sagen, naja, auch ein Zufall, kann halt passieren. Stimmt das, dass es ein Zufall war? Es stimmt dann, wenn man das Wort Zufall wörtlich versteht. Der Zufall ist das, was mir von Gott zufällt. Also Gott wirkt Dinge, die passieren. Gott wirkt durch, in Anführungszeichen, Zufälle. Überlegen wir, ist uns das vielleicht schon passiert in unserem Leben? Dass mir vielleicht ein Mensch begegnet ist, der mir geholfen hat? Vielleicht ein Arzt, der mir bei einer Krankheit helfen konnte? Oder jemand, der mir persönlich für mein Leben ganz wichtig geworden ist? Ich erinnere mich noch an die Zeit meines Studiums. Es war für mich eine Zeit ziemlicher Verwirrung. Ich saß da als kleiner Student, jeder Professor sagte was anderes. Ich sagte, oh, was soll ich damit machen? Ich kann ja nicht sagen, liebe Gemeinde, hier ist der Text. Professor A sagt das, B sagt das, C sagt das, sucht euch was aus. Also da wusste ich nicht mehr, wie es weitergeht. Und da hat Gott mir geschenkt, dass ich ein neues Vertrauen zur Bibel gewonnen habe. Und wie hat er das getan? Durch solche Zufälle. Zum Beispiel, indem ich ein Buch gelesen habe von dem bereits erwähnten Pfarrer Wilhelm Busch. Das hat mir geholfen. Und indem ich einem Dozenten begegnet bin, im Albrecht-Bengel-Haus, einem theologischen Studienhaus in Tübingen, wo ich damals studiert habe. Das war eben auch so, auf ganz besondere Weise. Ich habe jemanden kennengelernt aus dem Bengelhaus. Zufälligerweise war er in einer Gruppe, zu dem dieser Dozent gehörte. Da bin ich mal dahin gegangen, weil ich den Studenten ja kannte und lernte dann diesen Dozenten kennen. Er ist Rolf Fille, war früher mal Vorsitzender der Evangelischen Allianz und habe bei ihm die ganze Dogmatik, also die Lehre über die christlichen Inhalte, durchgehört. Und das war für mich ein Fundament, das mich bis heute prägt. Also wenn ich diese Zufälle nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht nicht hier oder würde anders predigen. Also habe ich erlebt, wie Gott eingegriffen hat. Und das ist auch ein Wunder, wenn ich so schaue, was im Leben alles passiert ist, wie Gott das gelenkt hat. Natürlich können das auch ganz große Dinge sein. Also denken wir nochmal an die Geschichte vom Anfang, die Steine im Bodensee. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass es im Bodensee Steine gibt, sodass man also auf einer Linie vom See ans Ufer laufen kann? Also wenn es sie gäbe, bitte nicht ausprobieren, wäre auch schon ein Wunder. Also Wunder tut, Gott tut auch Wunder durch Zufälle. Und das muss nicht immer so spektakulär sein wie ein Erdbeben bei Paulus und Silas. Aber ich kann darauf vertrauen, wenn ich Gottes Kind bin durch Jesus, er hilft mir, indem er die Dinge mich erleben lässt, die mir einen guten Weg zeigen im Leben. Nicht immer geschieht das sofort. Manchmal gibt es auch Durststrecken. Paulus und Silas mussten ja auch erst einige Zeit ausharren im Gefängnis. Aber dann hat Gott eingegriffen, auf eine Weise, mit der sie bestimmt nicht gerechnet haben. Also überlegt mal, wo habt ihr schon wunderbare Zufälle in eurem Leben erlebt? Wie hat er euch schon geführt? Wo hat er schon geholfen in Situationen, wo sie oder du dachtest, es ist alles aus? Ich sprach letztlich mit einem älteren Mann aus unserer Gemeinde, der mir ganz begeistert erzählte, wie Gott ihn in seinem Leben geführt hat. Und man merkte das, wie er sich darüber freute. Und das fand ich sehr eindrücklich. Ich mache euch Mut, vergesst das nicht, was Gott schon in eurem Leben getan hat und traut ihm zu. Er kann immer eingreifen, auch wenn es jetzt nicht gegen die Naturwissenschaft ist, aber auch das ist ein Wunder, dass er führt, dass er durch sogenannte Zufälle wirkt. Ein drittes, Gott ruft zum Glauben. Für Paulus und Silas war das Erdbeben die Freiheit. Für den Gefängniswärter war es das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Der Super-GAU sozusagen. Denn als römischer Beamter, wir haben es eben auch in dem Theaterstück gehört, er stand ein mit seinem Leben für die sichere Verwahrung der Gefangenen. Wenn die Gefangenen weg sind, ist er tot. Und ob er nun schuld daran war, dass die Gefangenen weg sind, das würde ihn niemanden mehr interessieren. Darum wollte er sich lieber gleich das Leben nehmen. Wir haben es gehört und gesehen. Und Paulus und Silas? Sie flohen nicht. Ihnen war der Gefängniswärter wichtiger als ihre Freiheit. Und Gott macht etwas daraus. Der Gefängniswärter bleibt nicht nur am Leben. Er kommt mit seiner Familie zum Glauben an Jesus. Er bleibt also sozusagen im doppelten Sinne am Leben. Er braucht sich nicht mehr umzubringen und er lebt auch über den Tod hinaus. Auch sein Verhalten ändert sich radikal. Er nimmt Paulus und Silas zu sich und wäscht ihnen ihre Striemen. Durch den Glauben an Jesus ist dieser Gefängniswärter zu einem neuen Menschen geworden. Auch ein Wunder. Und auch so kann Gott eingreifen, Wunder tun, indem er Menschen zum Glauben ruft. Und mein Eindruck ist, das ist ein noch viel größeres und wichtigeres Wunder, als dass etwas passiert, was wir so normalerweise als Wunder bezeichnen. Viel wichtiger als das, was wir uns vielleicht jetzt gerade wünschen, dass jetzt passiert. Warum? Durch den Glauben an Jesus haben die Leute, die zu ihm gehören, das ewige Leben. Leben für immer. Leben über den Tod hinaus. Leben ohne Schmerzen, ohne Gefängnisse. Und du könntest mal wieder fragen, was ist eigentlich wichtiger? Dieses ewige Leben oder eine spektakuläre Heilung eines Menschen, wo die Ärzte gesagt haben, da ist nichts mehr zu machen. Natürlich, solche spektakulären Dinge, Heilungen oder Wunder sind etwas Großartiges. Aber auch ein Mensch, der so etwas erlebt, muss wieder sterben irgendwann. Und dann ist die Frage, wo geht es dann hin? In die ewige Verdammnis oder ins ewige Leben? Und wenn jemand das ewige Leben hat, ist das noch viel kostbarer als alles Gute, was wir auf dieser Erde erleben. So schön das ist. Fragen wir also, wie der Gefängniswärter, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Selig werden, steht da, gerettet werden. Die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig oder eben gerettet. Also, wenn du an Jesus glauben kannst, ist das ein ganz großes Wunder. Meine Frau und ich haben uns letztlich darüber unterhalten. Wir stammen beide aus keinem christlichen Elternhaus. Und das ist ein Wunder, dass Gott uns beide zu sich geholt hat. Haben wir nicht verdient. Wenn du dich nach einem Wunder sehnst in deinem Leben und wenn du Christ bist, erinnere dich daran, an Jesus glauben zu können, ist das allergrößte Wunder. Und gerade dann, wenn du gerade unten bist, es dir schlecht geht, kann Gott dich gebrauchen, dass Menschen ihn kennenlernen. So wie Paulus und Silas in unserer Geschichte. Mitten aus dieser Not heraus können sie mithelfen, dass dieser Gefängniswärter und seine Familie zum Glauben kommen. Vielleicht denken sie oder denkst du, ich bin alt oder ich bin jung, ich bin krank, ich bin unbegabt oder was auch immer. Was kann ich denn schon tun? Gott kann aus deinem Leben ganz viel machen, kann dich gebrauchen, egal wie es gerade ist, um Menschen zu sich zu ziehen. In diesem Jahr ist die Hinrichtung des Theologen Dietrich Bonhoeffer 80 Jahre her. Wir werden übrigens in diesem Jahr nochmal eine Predigt haben, wo ich auch über Bonhoeffer noch etwas sagen werde. Aber hier nochmal eins, man staunt ja, welchen Einfluss Dietrich Bonhoeffer hat bis heute. Wie viele Lieder, wie viele Menschen haben durch seine Lieder, durch seine Texte Hilfe und Trost erfahren. Bei Beerdigungen wird immer wieder fast als häufigstes Lied ausgesucht von guten Mächten. Auch Bonhoeffer saß im Gefängnis. Für ihn ging es nicht so gut aus wie für Paulus und Silas in unserer Geschichte. Aber auch Gott hat auch ihn benutzt, gerade durch diese Situation, gerade dass er in dieser Situation dieses schreiben konnte, von guten Mächten, fast auch eine Art Lob Gottes. Er hat es gebraucht, dass es besonders authentisch ist und Menschen bis heute davon zehren. Ein Beispiel, wie Gott auch aus deinem Leben, aus ihrem Leben ganz viel machen kann, gerade wenn du es gerade schwer hast. Gott tut Wunder. Er kann alles. Er kann auch Dinge tun, wo die Naturwissenschaftler oder Ärzte sagen, geht gar nicht. Das traue ich ihm zu. Ich hoffe, du auch. Aber manchmal tut er Wunder auch auf andere Weise. So dass wir sagen können, es gibt ganz viele Formen von Wunder. Ganz viele Formen, wie wir seine Wunder erleben können in unserem Leben. Zum Beispiel, indem er eine positive Einstellung gibt. Zum Beispiel, indem er etwas zufallen lässt. Oder indem er schenkt, dass du oder durch dich andere an ihn glauben kann. Was haben wir doch für einen wunderbaren Gott. Und so können wir heute am Sonntag Kantate fröhlich singen, ihm die Ehre geben, ihn loben. Lass uns beten. Herr, wir loben und preisen dich. Du tust Wunder. Du tust Wunder auf ganz verschiedene Art und Weise. Hilf uns, dass wir das immer deutlicher sehen und dir ganz neu vertrauen und dich loben, dir die Ehre geben. Amen.
Lasst uns Fürbitte halten. Lieber Herr, unser himmlischer Vater, wir beten zu dir im Namen deines Sohnes Jesus. Danke, dass du unsere Gebete hörst und antworten wirst. Wir bringen dir heute besonders alle Menschen in Gefängnissen und Gefangenschaft. Helfe du den schuldig gewordenen zur Einsicht und Veränderung, dass sie ihre Taten bereuen. Stehe du zu denen, die Unrecht eingesperrt sind, und gib, dass sie die Hoffnung nicht verlieren, dass sie Gerechtigkeit erfahren werden. Bewahre denen, die aufgrund ihres Glaubens an dich leiden müssen, ihr Vertrauen, dass du sie nicht verlässt. Lieber Herr, so viele Menschen leiden unter Krieg und Unterdrückung. Kinder, Familien, Kranke, Gebrechliche und Wehrlose. Du kannst eingreifen, damit die Gewalt und Waffen schweigen und Friede und Versöhnung einkehren. Herr, unser Gott, wir bitten für unser Land, unsere Regierung, unsere Gesellschaft, schenke doch mutige und verantwortungsbewusste Entscheidungen der Verantwortlichen in Staat und Kirche und Behörden. Lass es geschehen, dass es wieder eine Rückbesinnung auf deine Gebote und Schöpfungsordnung bei uns gibt, damit für alle ein Leben in Würde ermöglicht wird. Gib uns neuen Mut, vom Beten ins Handeln zu kommen, nach deinem Willen. Leite und führe du unsere Gemeinde bei allen Vorhaben und Veranstaltungen, damit wir Menschen für dich gewinnen können. Segne jetzt auch die, die wegen Krankheit und anderen Gründen heute nicht zum Gottesdienst kommen konnten. Und so beten wir mit den Worten, die du, Jesus, uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag und die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.